Ich grüße Sie auch ganz herzlich an diesem Abend und bitte Sie, den 2. Korintherbrief aufzuschlagen. 2. Korinther, Kapitel 1. Ich will die Verse lesen von 18 bis 20. Nach der Züricher Übersetzung. Aber Gott ist getreu, als Bürger dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein ist. Denn Gottes Sohn, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern Ja ist in ihm gewesen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, daher auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Es soll heute Abend um Verheißungen gehen. Ich weiß nicht, welche Rolle Verheißungen, seien es nun Verheißungen aus dem Alten oder dem Neuen Bund, in Ihrem Leben spielen. Ich will ein bisschen darüber nachdenken. Zunächst einmal nochmal zurück zu diesem Text. Paulus sagt, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, in Christus, ist das Ja. Gott hat nicht Nein und nicht Ja gesagt, sondern er hat ein ganz eindeutiges Ja zu uns gesagt. Das deutlichste Ja ist in Jesus Christus sichtbar geworden. Wir bekommen also von Gott keine Absage, keine Zurückweisung, keine Verweigerung. Er sagt zu jedem Glauben, der ihn anruft, sein Ja mit einer unerschütterlichen Zusage. Und darin wird die Festigkeit seines göttlichen Willens sichtbar. Weil alle Zusagen und Versprechungen Gottes sich in Christus Jesus erfüllt haben. Und deswegen gelten alle Zusagen und Verheißungen, seien es die des Alten und des Neuen Bundes, auch uns, der Gemeinde. Und gerade deshalb bekommen eigentlich oder sollten die Verheißungen in unserem Leben eine ganz praktische Bedeutung bekommen. Denn davon hängt für uns im Alltag verheißungsorientiertes Denken ab. Wie denken wir im Alltag? Was beeinflusst unser Denken? Zunächst einmal, was ist eigentlich eine Verheißung? Oder was ist das Wesen einer Verheißung? Wenn ich eine Verheißung höre oder lese, dann gilt sie mir ganz persönlich. Ich bekomme von außen ein Wort, ein Zuspruch, eine Zusage, ein Versprechen in meine ganz persönliche Situation hinein. Mir wird etwas ganz Konkretes zugesagt. Und das Wort beginnt zu mir zu sprechen. Es redet zu mir. In welcher Situation ich auch bin, ich bin jetzt auf dieses Wort, das ich höre oder lese, angewiesen, sofern ich will. Aber wenn ich will, dann gehört dieses Wort jetzt mir. Und dieses Wort, Gottes will hineinreden, nun in das, was mich bewegt. Mit anderen Worten, ich bin jetzt nicht mehr allein. Nicht mehr für mich. Ich bin nicht mehr verlassen, einsam. Ich habe jetzt etwas, auf das ich hören kann oder hören sollte, das mir, was immer auch ist, den Weg weisen kann. Und dieses Wort ist dann nicht einfach Buchstabe, der mich vielleicht anregen könnte zu einer ich-bezogenen Meditation, sondern das Wort ist Gott selbst. Gott ist in dem Wort, hinter dem Wort und vor dem Wort. Gott selbst steht für dieses Wort, mit seiner ganzen Person unsichtbar, aber machtvoll mit der Kraft seines Heiligen Geistes. Jesus hat einmal gesagt, die Worte, die ich geredet habe, sind Geist und Leben. Es ist letzten Endes alles. Er selbst ist in diesem Wort und ist das Wort. Und darum bekommt diese Zusage, die ich von Gott bekomme, eine ungeheure Dimension, sofern ich ihr glaube. Das Wort wahr hat die Bedeutung, das, was gesagt wird oder gesagt wurde, wird eingehalten. Gott hat sich verbürgt, das sagt Paulus hier im Korintherbrief, seine Versprechungen einzuhalten. In 3. Mose 23, 19 betont das Gott sehr, sehr deutlich. Gott ist kein Mensch, dass er lüge. Kein Menschenkind, das ihm gereue, was er versprochen, sollte er es nicht tun. Was er geredet, sollte er es nicht ausführen. Und der König Salomo betet in 1. König 8, 56, gelobt sei der Herr, der seinem Volk Ruhe gegeben hat. Wie er gesagt hat, es ist nicht eines hingefallen von all seinen guten Worten, die er geredet hat durch seinen Knecht Mose. Gott sagt in der Verheißung, ganz gleich, um welche Verheißung es sich nun handelt, ganz persönlich ja zu mir. Oder anders ausgedrückt, Gott sagt, und eigentlich genügt dieser Satz für heute Abend, ich bin für dich da. Ich bin für dich. Das sagen die Verheißungen alle. Ich bin für dich. Ich will dich nicht allein lassen. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich will dir Ruhe geben. Und deswegen beginnen eigentlich so viele Verheißungen mit fürchte dich nicht. Das heißt schlicht und einfach, Gott sagt, ich bin für dich. Das ist das Ende aller Minderwertigkeitskomplexe. Gott sagt, ich bin für dich. Und deswegen kann Petrus in seinem zweiten Brief sagen, Gott hat uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit wir durch sie Anteil gewinnen an der göttlichen Natur. Gott schenkt sich uns selbst. Wir gewinnen Anteil an der Kraft seines Geistes durch die Verheißungen. Er gibt uns von sich selbst aus der Fülle seiner Gnade. Und deswegen kann der Apostel Johannes sagen, aus dieser Gnade können wir nehmen die Fülle, und zwar Gnade um Gnade. Abraham ist nun ein großes biblisches Beispiel, wie man eigentlich mit einer Verheißung umgeht. Paulus schreibt das im Römerbrief sehr deutlich. Ich lese diesen Vers mal vor, wer sich das notieren will. Römer 4, 20, 21. Da schreibt Paulus über Abraham, an der Verheißung Gottes zweifelte er nicht durch Unglauben, sondern er wurde stark im Glauben, indem er Gott die Ehre gab und aufs Allergewisseste wusste, das, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Was können wir von Abraham hier lernen? Zunächst einmal das, dass er Gott wirklich beim Wort nimmt. Gott hatte ihm zugesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Du wirst der Vater vieler Völker sein. Und Gott musste, um diese Verheißung zu erfüllen, ihm einen Sohn geben. Dazu sagt Paulus im Römerbrief, an dieser Verheißung zweifelte er nicht durch Unglauben. Was ist Unglaube? Unglaube ist, ich misstraue Gott. Prüfen Sie sich selbst mal. Das ist ein Ruf an den inwendigen Menschen in uns, wie sehr wir Gott im Alltag misstrauen. Ja? Dass ich denke, in irgendeiner Sache, irgendwann haut er mir doch eine rein. Oder dieses Denken, ich komme doch zu kurz. Unglaube heißt, ich misstraue Gott. Gott könnte mir nicht das Beste geben. Kann man das so sagen über Abraham, dass er an der Verheißung Gottes nicht durch Unglauben zweifelte? Ist Abraham ein Supermann des Glaubens gewesen? Dann ist er für mich nicht interessant. Damit kann ich nichts anfangen. Eher damit, dass von Jesus gesagt wird, dass er unser hoher Priester gewesen ist, der mit unseren Schwachheiten Mitgefühl hatte. Wir müssen also bei Abraham genauer gucken. Und da heißt es, bei Paulus, Abraham wurde stark im Glauben. Das heißt, er wuchs da hinein. Oder wir würden heute sagen, er lernte, sich auf die Verheißungen Gottes zu verlassen und darauf zu bauen. Das machte Abraham gewiss, dass Gott sein Wort hält. Und diese Gewissheit, an dieser Gewissheit wuchs er Schritt für Schritt im Alltag. Aber dabei erlebte er Niederlagen, stolperte. Und wir lesen sogar, dass er Gott ins Handwerk fuschte. Und wenn wir seine Frau Sarah mit hineinnehmen, dann wissen wir auch, dass sie an einer ganz entscheidenden Stelle, wo die Engel auftauchten, über die Verheißung Gottes lachte. Es gab, wenn wir die Abrahamsgeschichten genau lesen, Niederlagen im Leben des Abraham. Es gab Phasen der Unsicherheit. Und es gab Situationen, in denen er ins Gedränge kam. Denken wir an diese Situation, als er Sarah als seine Schwester ausgab. Das heißt, auch Abraham stand in der Gefahr, zu fragen, sollte Gott gesagt haben. Trotz allem blieb er an Gottes Wort. Was auch an Rebellion in ihm entsprungen war. Und wir denken, welche Rebellion muss in ihm gewesen sein, als Gott ihn aufforderte, seinen Sohn zu opfern. Gegen alle Niederlage, Unsicherheit und Rebellion, die sich in ihm abspielte, siegte der Glaube an das Wort Gottes. Und sehen Sie, das ist das Geheimnis verheißungorientierten Denkens. Was wird stärker in mir? Was beherrscht mein Denken? Neulich kam ein junger Mann zu mir und sagte mir, ich kann so viel entsetzlich schlechte Dinge denken. Ich hörte mir das eine Weile an und es waren so wirklich schlimme Dinge, die er mir sagte. Wir saßen eine Weile und dann fragte ich ihn, ich sag mal, willst du das eigentlich denken? Nein, ich will es nicht denken. Aber es ist einfach da. Und das erleben wir doch im Alltag immer wieder, dass es Dinge gibt, die wir nicht wollen und die einfach da sind. Und da beginnt der Kampf. Ich sagte dem, nimm das Wort. Nimm dir eine Verheißung. Gott kennt dein Herz, dass du das nicht willst. Und das ist entscheidend. Du brauchst dich nicht kaputt machen mit diesen Gedanken, die dich immer wieder überfallen und die der Teufel dir einflüstert, sondern Gottes Wort ist stärker. Und mach das zur Grundlage deines Denkens, dass die Verheißung Gottes an deinem inwendigen Menschen stärker wird. Und so war es auch bei Abraham. Das Entscheidende an seinem inwendigen Menschen wurde gestärkt durch Gottes Wort. Das ist der Griff nach der Verheißung. Ich nehme eine Verheißung. Ich sage, Herr, du hast geredet. Ich will mich auf dieses Wort verlassen und zur Ruhe kommen. Und dabei geht es auf und ab. Wir erlebten das so in den letzten Wochen, dass wir bei Prüfungen gebetet hatten. Und dann kommt die Enttäuschung hinterher, dass die Prüfungen nicht so geklappt haben. Und dann kommt die Frage, wo ist denn Gott mit seiner Verheißung? Das sind harte Fragen. Das sind besonders harte Fragen, wenn wir unseren jungen Leuten helfen, sich auf die Verheißung Gottes zu verlassen. Aber dennoch, auch in der Niederlage, auch in dem, was wir als negativ empfinden, will sich Gott immer groß in seiner Verheißung deutlich machen. Und erst in der Auseinandersetzung des Alltags, dort, wo ich schwere Aufgaben zu bewältigen habe, wo ich an meinem inwendigen Menschen zu kämpfen habe, dort kann ich und nur dort kann ich erfahren, ob das Wort der Verheißung hält. Nirgendwo anders. Und das ist ein Kampf. Und manchmal sicherlich unter Tränen, je nach welcher Sache das ist. Ich wage mich in die Unsicherheit des Alltags mit all den Tücken und Unabwägbarkeiten hinein, mitten hinein und sehe, ob das Wort hält und trägt. Und wo immer wir mitten im Alltag dort lernen, uns auf diese Verheißung zu verlassen, da geht uns das Wort nicht als ein Wissen auf, sondern als eine gläubige Gewissheit, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das kann man von hier oben sehr leicht heruntersagen. Besonders dieser Vers aus Römer 8, 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten. Denn dieser Satz muss im Alltag durchbuchstabiert werden. Geht das denn so? Dient mir die Verheißung Gottes wirklich zum Besten? Oder warum kann sie mir zum Besten dienen? Paulus sagt und weist eindeutig auf den lebendigen Christus hin, dass er sagt, Gott hat uns in ihm alles geschenkt. Und deswegen darf nichts in unser Leben die Verheißung verdrängen und kann das verdrängen. Nichts ist größer als das, was Gott durch sein Wort für uns ist. Nichts. Auch keine Sünde, wie ich das gerade an dem jungen Mann erzählte. Keine Sünde. Ich rede jetzt nicht davon, dass wir aufgefordert werden zum Sündigen. Das meine ich nicht. Aber wir stehen ja in den Zwängen des Alltags und kommen doch aus der Sünde gar nicht raus. Wenn ich morgens mein Rektorat betreten habe, komme frohgestimmt aus der Stille, dann merke ich manchmal, je nachdem, was anliegt, nach einer halben Stunde, dass ein Teil der Vergebung wieder fällig ist. Wir stehen in der Auseinandersetzung, aber Gott sagt gerade dort durch seine Verheißung, ich bin für dich. Da helfen Verheißungen, dass das Denken nicht abgleitet, dass das Denken nicht negativ wird. Und wenn ich durchdringe in all dem, dann erfahre ich gerade an diesen Dingen, die mir so schwer im Alltag sind, dass sie mir wirklich zum Besten dienen. Und der Glaube aus der Verheißung hat dann immer dieses Kennzeichen. Der Glaube mit der Verheißung wächst immer über sich selbst hinaus. Das ist eine ganz tolle Erfahrung. Dass ich etwas tue plötzlich, angeregt und geführt durch die Verheißung, was ich eigentlich nach meinem Wesen gar nicht wollte. Und dann merke ich, wie das Wort Gottes führt. Über die eigenen Grenzen hinweg, über das eigene Vermögen, auch über die eigene Logik hinweg, zu einem Glauben, so wie Petrus glaubte, dass er sagte, auf dein Wort hin will ich es wagen. Glaube, der sich an die Verheißung bindet, traut Gott alles zu. Und davon ist die Bibel voll. Sie gelten uns. Sie zeigen uns, und ich wiederhole es, sie zeigen uns, Gott ist für uns, Gott ist für mich. Lassen Sie uns jetzt noch einige dieser Verheißungen einmal betrachten. Die Bibel ist ja voller Verheißungen. Verheißungen für Ängstliche und Verzagte. Ich nehme mal eine Verheißung aus dem Neuen Testament. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, ich habe selbst als junger Mensch sehr stark unter Angst zu kämpfen gehabt. Ich hatte durch ein Erlebnis, habe ich mir eine Angstneurose angeeignet und habe erst im Leben mit Gott diese Angst nach und nach überwunden. Ich habe dann mal auf einer Tagung ein Zeugnis darüber gegeben und abends klingelte das Telefon. Da war ein junger Mann am Telefon und sagte, ich habe die Angst, die Sie hatten. Was kann ich dagegen tun? Ich fragte ihn dann, in welchen Situationen taucht die Angst auf, immer wenn ich unter Menschen bin, immer wenn ich was sagen muss. Er blies auch im Chor, es kann sein, dass ich an der Trompete sitze und dann steigen diese Angstzustände auf. Und er sagte, ich habe wieder eine Situation vor mir, da kann ich nicht reingehen. Ich sagte, doch, du gehst da rein. Und zwar mit der Verheißung Gottes. Wir haben dann darüber nachgedacht. Und wir verabschieden uns dann. Und dann rief er einige Monate später wieder an. Ich sage, wie war's? Ist gut gegangen. Aber jetzt ist wieder eine neue Situation. Und so ergab sich das. Ich lernte ihn eigentlich erst nach einem Jahr kennen. Und er rief über das Jahr mehrere Male an. Und vor etwa 14 Tagen rief er wieder an. Er sagte, ich stehe wieder vor einer Situation. Ich sage, jetzt lass uns zurückgehen. Wir kennen uns. Wir haben uns nur einmal kurz kennengelernt. Alles andere hat sich am Telefon abgespielt. Ich sage zu ihm, denk mal drüber nach. Du hast so viele Situationen jetzt erlebt und bist mit Gottes Verheißung, mit der Angst, mit deiner zitternden Angst in diese Situationen gegangen. Was hast du gelernt? Und wir sprachen über Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich sage, hast du das erlebt? Und er sagte, ja, mit jedem Mal habe ich erlebt, wie Gott mich in meiner Angst getragen hat. Überall dort, wo wir vor unserer eigenen Angst weglaufen, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wo wir nicht mitten hineingehen in die Angst, und zwar mit dem Wort der Verheißung, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Erst dann erlebt man Wunder. Und als wir uns beim letzten Mal verabschiedeten, ich sage, heute Abend, ich weiß, du hast Angst. Ich kenne auch deine Angst, aber es nützt dir nichts, du gehst in die Situation. Dann lacht er. Ich sage, ja, wie soll ich das schaffen? Ich sage, du schaffst das nicht, Gott hilft dir dabei. Gottes Verheißung hält und trägt. Verheißungen für die in Lebenssituationen Angefochtenen. Es gibt ja so viele Situationen, die unser Leben doch zusetzen können. Ich lese mal aus Jesaja 43, 2 und 3. Da heißt es nach dieser schönen Verheißung, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Da geht es dann in der Verheißung weiter. Und wenn du durch Wasser gehst, ich bin mit dir. Wenn du durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer schreitest, du wirst dich nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Wir müssen uns darüber unterhalten, was in dieser Verheißung nicht verheißen ist. Nämlich, dass in unserem Leben die Wasser da sind und die Ströme. Und es ist keinem Christen verheißen, dass das nicht da wäre. Es kann sogar sein, dass uns das Wasser bis zum Halse steht. Denken Sie mal an die Ströme, die in Ihrem Leben brausen. Und der eine oder andere von Ihnen wird es sicherlich manchmal bis an den Grad der Belastbarkeit auch erfahren. Oder denken wir an das Feuer, wenn unser Leben so heiß wird von den Anfechtungen. Ja, das geht ja bei den jungen Leuten los. Ja, die Prüfungen, die Herausforderungen des Alltags, die Erwartungen, die Menschen an uns stellen. Nichts kann ja oft heißer sein als die Erwartungen, die Menschen an einen stellen. Das ist im Alltag da. Gottes Wort sagt, das Wasser und das Feuer ist da. Aber dann steht ein großes Wort da. Ich bin mit dir. Die Frage ist, ob wir das glauben. Ob wir das in den Auseinandersetzungen des Alltags wirklich mit hineinnehmen oder an den entscheidenden Punkten uns vom Wasser und vom Feuer überrollen lassen oder jetzt mal aus dem tatsächlichen Geschehen des Feuerofens bei Daniel wirklich auch im Feuer sagen können, Gott ist mit uns. Liebe Schwestern und Brüder, das ist eine geistliche Übung, die uns auch vom Wort verordnet ist. Es wird uns nichts in die Wiege gelegt. Die Kraft des Heiligen Geistes begleitet uns, aber der Heilige Geist führt uns in die geistliche Übung hinein, im Alltag Gottes Wort zu nehmen und daran zu üben. Verheißungen für Unzufriedene und Murrende. Es ist ja immer wieder erstaunlich, dass wir gerade in einem Land, in dem es eigentlich genug gibt, so viel Unzufriedene gibt und so viel Murrende. Und ich stelle das manchmal auch in der Gemeinde Jesu Christi fest, dass man so unzufrieden ist mit dem, was man eigentlich hat. Ich glaube, dass die Zeit im Augenblick uns ein bisschen zurechtweist. Wer sehr aufmerksam das Geschehen am Golf beobachtet, bin eigentlich tief beeindruckt, wie das bis zu den Kindern auch in der Schule heruntergeht, wie sie über diese Dinge reden wollen, wie sie plötzlich merken, dass es andere Dinge gibt, die unser Leben erschüttern können. Sich daran zu erinnern, was hat mir Gott eigentlich gegeben? Bin ich ein Mensch, der von Situationen, auch von dem, was ich habe und nicht habe, abhängig bin? Was macht mich eigentlich so unzufrieden? Manchmal geht das ja schon morgens los, nicht? Wenn man morgens aufsteht und dann den ganzen Tag an sich abrollen lässt, dann kann man ja unzufrieden werden, nicht? Auch über die viele Arbeit, die kommt. Das sind ja so viele Dinge, die einen in seiner Kraft ja lähmen können. Zu wissen, dass Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nimmer mehr dürsten. Ich habe es mal, glaube ich, vor einigen Jahren hier gesagt, oft ist gerade für den Tag der erste Gedanke entscheidend, wenn der Wecker klingelt. Zu üben, ich will meinen Tag wirklich mit Gott beginnen, auch morgens schon ein Gebet oder sich an ein Wort zu erinnern, das mich jetzt in den Tag hineinträgt, ganz gleich, was für Herausforderungen auf mich warten. Verheißungen an Mitarbeiter. Ich glaube, dass die aktiven Mitarbeiter im Reich Gottes heute mehr denn je Verheißungen brauchen. Wir erleben ja, besonders in den letzten 10 Jahren haben wir das ja in einer besonderen Weise erlebt, dass sich die Menschen derartig gewandelt haben, dass es ja gar nicht mehr so einfach ist, das Wort Gottes so selbstverständlich auch in den Berufen an den Mann zu bringen. Die Art und die Mentalität der Menschen haben sich geändert. Wir wissen, dass die Menschen sich heute mehr, weniger auf ihre Vernunft manchmal, auf ihre Gedanken, als vielmehr auf ihre Gefühle verlassen. Dass wir als Mitarbeiter im Reich Gottes, auch wenn wir wenig davon merken vielleicht, dass Menschen sichtbar zum Glauben kommen, nicht müde daran zu werden. Auch nicht müde unter den vielen Belastungen. Ich denke manchmal, dass im Reich Gottes auch unter Mitarbeitern dieses Wort kursiert, ich bin so kaputt. Vielleicht auch deswegen, weil wenige Mitarbeiter viel tun. Ist auch ein Punkt, über den nachgedacht werden muss. Aber dies eine, dass wir nicht ablassen wollen von dem, was uns aufgetragen ist, und zwar an den Plätzen, an denen wir stehen. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unentwegt, allezeit reich im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Was immer die Herausforderung ist, Gottes Verheißungen sind dazu da, dass Gott uns halten und tragen will. Deswegen, mit dem Propheten Amos am Schluss, nehmt Worte mit euch. Worte in den Alltag. Worte Gottes, der Verheißung. Lernt sie auswendig. Ich habe meiner Tochter, die in der letzten Woche das Abitur gemacht hat, morgens aufgeschrieben, ich sage, leg das auf deinen Tisch. Wenn die Angst kommt, wenn du nicht weiter weißt, dass du ruhig wirst über das Wort Gottes. Gottes Wort will uns halten und tragen. Darum nehmt Worte mit euch. Amen. Ich bete noch. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns so großartige Verheißungen geschenkt hast und dass wir durch diese Verheißung Anteil haben können an deiner göttlichen Natur. Wir bitten dich um Vergebung, weil wir uns oft von anderen Dingen beeinflussen lassen, unser Denken von anderen Dingen, auch unsere Gefühle von anderen Dingen führen lassen. Da bitten wir dich, dass du hineinsprichst in unsere Situation durch dein Wort, dass das Negative in unseren Gedanken, auch in unseren Gefühlen überwunden wird durch den Glauben an das, was du uns zusagst. Mach uns neu Mut, durch die Kraft deines Geistes Worte mit uns zu nehmen in den Alltag, die uns führen und leiten. Wir beten weiter auch für die Weltsituation. Herr, wir wollen dir das immer wieder bringen. Wir wissen nicht, welche Gedanken und Wege du in dieser Welt und mit dieser Welt hast. Wir beten für deine Gemeinde in Litauen und Estland, für all die Menschen, auch für die politische Entwicklung, für die, die Verantwortung dort haben. Wir wollen für die Soldaten, ganz gleich auf welcher Seite sie stehen, am Golf bitten, die jungen Leute. Wir wollen an die Soldaten denken, die Christen sind, Herr. Gib ihnen den Mut, jetzt gerade in dieser Situation dein Evangelium nicht zu verschweigen, sondern es mutmachend unter den anderen zu verkündigen. Gib doch endlich dem Herrn Hussein die Bereitschaft aufzugeben und einzulenken. Du kannst das. Wir bitten dich von Herzen, dass der Krieg doch aufhört, Herr. Wollen dich anflehen und dich darum bitten. Gib, dass wir nicht aufhören, dafür zu beten. Jetzt danken wir dir für diese Zeit zusammen. Loben dich. Amen.